Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon, schönen guten Abend. Dein Jahr für Deutschland. Ein neuer Freiwilligendienst zum Heimatschutz soll den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Warum der Bundessprecher der Grünen Jugend, Georg Kurz, ihn dennoch ablehnt, hören Sie hier gleich. Außerdem, welche Änderungswünsche das EU-Parlament an die Staats- und Regierungschefs zum jüngsten Gipfelbeschluss richtet, welche Maßnahmen Urlaubsrückkehrer hier warten dürften und wie die deutsche Jugend tickt. Auch das erfahren Sie hier gleich. Jetzt ist das Europaparlament am Zug. Nach dem knappen 5 Tagen EU-Gipfel in Brüssel und der oft historisch genannten Einigung auf ein Corona-Hilfspaket und den kommenden Finanzrahmen. Jetzt muss ich erstmal zeigen, wie historisch dieser Abschluss wirklich ist. Denn die Parlamentarier, die haben großen Nachbesserungsbedarf angemeldet. Während es in Brüssel wohl mehr um die Eigeninteressen jedes einzelnen Staates ging, scheinen die Abgeordneten doch mehr das große Ganze im Blick zu haben. Paul Vorreiter über die Sondersitzung des Europaparlaments nach dem EU-Gipfelbeschluss.
Auch nach der Einigung des EU-Gipfels zu dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds und dem gut 1 Billion Euro schweren EU-Haushalt gibt Kommissionspräsidentin von der Leyen zu, Europa ist aus dem Gröbsten noch nicht heraus.
We all know that Europe is not out of the woods yet. But Europe can see now dawn turning into light.
Aber ob wirklich das Licht erkennbar ist, daran ließen die EU-Abgeordneten heute ihre Zweifel. Lob gab es zwar auch dafür, dass überhaupt eine Einigung zustande kam, doch vor allem deuteten die Parlamentarier auf die Schattenseiten hin. 5 Fraktionen haben an der Resolution mitgearbeitet: Christ- und Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke. In dem Text führen sie aus, wo sie Verhandlungsbedarf sehen.
We need a clear plan for implementing the principle no money without respecting the European rules and the European mechanisms.
Kein Fluss von EU-Geldern, wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht akzeptiert wird, mahnte der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion Manfred Weber. Der Gipfeltext dazu lässt Fragen aber offen. Länder, die mit dem vorgesehenen Mechanismus sanktioniert werden könnten, Ungarn und Polen, sehen keine Strafen auf sie zukommen, feiern die Einigung als Sieg über Brüssel. Aus Sicht des Parlaments ebenso verbesserungswürdig die Grundsatzeinigung zu 9 eigenen EU-Mitteln.
Und die Rückzahlung der Schulden über Eigenmittel ist im Prinzip eine gute Idee, Frau von der Leyen. Doch allein mit der bislang konkret geplanten Plastiksteuer wird das nicht funktionieren. 3 Milliarden pro Jahr geschätzte Einnahmen, 390 Milliarden Zuschüsse. Das macht einen Rückzahlzeitraum von 130 Jahren,
sagte der Co-Vorsitzende der Linksfraktion Martin Schürdewahn. Dass die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen mit dem Rotstift über EU-Programme gegangen sind, so wie beim Forschungsprogramm Horizon Europe oder Digital Europe, kritisierte der grünen Haushaltspolitiker Rasmus Andresen.
Forschung, Digitalisierung, Naturschutz, Menschen in Kohleregionen und aber auch junge Menschen, die über Erasmus-Programme durch Europa unterwegs sein wollen, sind die Leidtragenden für diesen Haushaltsbeschluss. Sie zahlen die Zeche für ungerechte Rabatte an arrogante Regierungschefs.
Gemeint war damit die Gruppe der sogenannten sparsamen Länder, Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark und Finnland, die satte Rabatte für ihre Beiträge zum EU-Haushalt erstritten haben. Für den AfD-Politiker Gunnar Beck ist die Aufnahme gemeinsamer Schulden sogar
der Coup d'État. Artikel 310 und 311 AEUV besagen, der EU-Haushalt ist auszugleichen und wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Klare Worte, doch die EU macht Schulden, illegal.
Das EU-Parlament wird voraussichtlich im September über den EU-Haushalt entscheiden, der mit dem Corona-Hilfsfonds verwoben ist. Die Nachverhandlungen dazu dürften sich schwierig erweisen. Der Druck der Mitgliedstaaten, das Paket umzusetzen, ist nach der mühsam erreichten Einigung besonders groß.
Die EU-Verkehrsminister haben sich auf gemeinsame Hygienestandards im europäischen Luftverkehr geeinigt. Dazu zählen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, kürzere Intervalle bei der Reinigung und die mehrsprachige Information der Reisenden. Ob das genügt, um das Corona-Infektionsrisiko bei Urlaubsrückkehrern zu minimieren, das bleibt fraglich. Die Gesundheitsminister der einzelnen Länder, der Bundesländer, die diskutieren in diesen Tagen vermehrt bundesweite Maßnahmen für Rückkehrer. Morgen könnten neue Maßnahmen beschlossen werden. Über den aktuellen Diskussionsstand berichtet Frank Kapellan.
Das Kopfschütteln von Karl Lauterbach ist geradezu zu hören. Doch der SPD-Gesundheitsexperte ist ein freundlicher Herr. Im Deutschlandfunkgespräch verzichtet er daher auf offene Kritik an seinen Länderkollegen. Sein Unverständnis darüber, dass sich die Gesundheitsminister jetzt erst auf dem Höhepunkt der Reisewelle mit diesem Thema beschäftigen, kann er allerdings nicht verbergen.
Ja, dass es eine sehr wichtige Frage ist und dass man sich vielleicht sogar noch früher damit hätte beschäftigen können. Aber auf jeden Fall trifft man sich wahrscheinlich nicht zu früh für diese wichtige Frage.
Testen, 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 das hat der Mann vom Fach Professor für Epidemiologie schon oft gefordert. Lauterbach drängt auf umfangreiche, verpflichtende Tests für Reiserückkehrer. Ein anderer Professor, Eckhard Nagel von der Uni Bayreuth, sieht darin eher eine Menge Aktionismus.
Wenn man jetzt bedenkt, dass ich mich vielleicht im Flugzeug angesteckt habe, das ist ja eine der großen Sorgen, die wir diskutieren, dann ist natürlich ein Test direkt nach dem Flug unsinnig. Das heißt also, man muss eine weitere Teststruktur aufbauen, wenn man wirklich die Urlauber sicher in die Resozialisierung in Anführungsstrichen nach Deutschland wieder reinbringen will.
Dass die Testkapazitäten an den Flughäfen ausgeweitet werden sollen, darüber zumindest sind sich die Gesundheitsminister der Länder einig. Bei Detailfragen konnten sie sich dagegen nicht verständigen, deshalb mussten sie sich auf eine zweite Konferenz für den Freitag vertagen. Wer organisiert die Abstriche am Airport? Wer trägt die Kosten? Die Kassen oder die Urlauber? Die derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, die Berliner Senatorin Dilek Kalatschi von der SPD, kann darauf noch keine Antworten geben. Die Sorge vor einer neuen Infektionswelle durch Urlaubsreisende allerdings treibt sie an, eine gemeinsame Linie zu vereinbaren.
Man muss schon leider sagen, dass wir davon ausgehen müssen, dass aus Ländern, wo viele Deutsche auch Urlaub machen, auch insgesamt das Risiko hoch ist, dass hier eine Infektionseinschleppung passiert. Die ersten Anzeichen sind leider schon da.
Gegenüber der ARD drängt auch der Präsident der Ärztekammer, Klaus Reinhardt, darauf, sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten vorzunehmen. Er ist davon überzeugt, dass Tests an den Flughäfen sinnvoll sind.
Ich halte es im Grundsatz für eine vernünftige Maßnahme, denn ich glaube, wenn man die Leute dann erst einreisen lässt und sie dann wieder durch die Gegenfahrt natürlich Zeit vergeht und in der sie weiter anstecken sein können. Und das Sinnvollste wäre, sich tatsächlich direkt bei der Einreise zu testen.
Morgen wollen sich die Ressortchefs dann also endlich auf eine einheitliche Regelung verständigen. Davon war man bisher weit entfernt. Für Schwedenurlauber, vorübergehend vom Auswärtigen Amt mit einer Reisewarnung versehen, galten etwa unterschiedliche Quarantäneregelungen und Bayern bot den Rückkehrern sogar einen kostenlosen Corona-Test an. In Zukunft soll es keinen Unterschied mehr machen, ob man den Urlaub auf dem Flughafen von Frankfurt, München oder Berlin beendet.
Seit 2011 ist es in Deutschland jedem und jeder freigestellt, einen Teil der Lebenszeit bei Bundeswehr oder in einem sozialen Kontext zu verbringen und sich dort zu engagieren. Sei es in einem Freiwilligendienst bei der Bundeswehr oder als Freiwilliger in einem sozialen oder ökologischen Jahr. Zigtausende Jugendliche machen das jedes Jahr. Dieses Angebot hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer jetzt noch erweitert um einen Freiwilligendienst im Heimatschutz. Dein Jahr für Deutschland. Markus Pindur berichtet, was sich dahinter verbirgt.
Bewerbungen für den neuen sogenannten Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz sind ab September möglich. Die Interessenten müssen mindestens 17 Jahre alt sein und eine Eignungsprüfung bestehen. Zunächst sollen jedes Jahr 1.000 Frauen und Männer eingestellt werden. Die Vergütung soll 1.550 Euro brutto betragen, genauso viel wie für die jetzigen freiwillig Wehrdienstleistenden.
Wir machen dieses Angebot nicht auf der Basis einer Verpflichtung, sondern wir machen es für und mit Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen. Und wir machen es für Menschen, die insbesondere dieses Engagement in ihrer eigenen Heimat suchen. Das heißt vor allen Dingen sehr heimatnah, also in ihrem Bundesland, in ihrer Region. Wir schließen mit diesem neuen Angebot für einen freiwilligen militärischen Dienst in Heimatnähe eine Lücke im Angebot der beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr.
Es gebe Menschen, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer weiter, die sich für die Bundeswehr interessierten, denen aber der bis zu 23 Monate lange freiwillige Wehrdienst zu lange dauere. Der jetzt geplante freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz umfasst zunächst 7 Monate Wehrdienst und besteht aus einer 3-monatigen militärischen Grundausbildung und einer 3-monatigen Spezialausbildung Heimatschutz an 3 Standorten. In Berlin, in Delmenhorst bei Bremen und in Wildflecken in der Rhön. Nach der Rückkehr ins Zivilleben sollen die Freiwilligen innerhalb von 6 Jahren dann insgesamt mindestens weitere 5 Monate als Reservistinnen und Reservisten dienen, vorwiegend in der der Region, in der sie leben. Es gäbe viele Menschen, die sich engagieren wollten, so die Ministerin. Dies sei in der Krise durch die Corona-Pandemie erneut deutlich geworden, in der auch die Bundeswehr geholfen habe. Eine Konkurrenz zu Freiwilligendiensten wie dem Technischen Hilfswerk oder den karitativen Verbänden sehe sie nicht. Die Bundeswehr ihrerseits verspreche sich mehr Reservisten, die im Heimatschutz eingesetzt werden könnten. Es ist kein Geheimnis, dass Kramp-Karrenbauer eher eine Anhängerin einer umfassenden Dienstpflicht ist, die für alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger gelten soll und auch zivile soziale Dienste einschließt. Diese Debatte werde weitergeführt, doch das hindere die Bundeswehr nicht daran, ein neues Angebot zu machen, so die Ministerin.
Wohin die Debatte um die Dienstpflicht dann am Ende möglicherweise führen wird, das werden, glaube ich, so die nächsten Monate, nächsten Jahre zeigen. Aber ich bin immer ein großer Freund davon, dass man nicht nur auf den Abschluss von solchen Debatten wartet, sondern dort, wo man selbst die Möglichkeit hat, eben auch etwas tut.
Ministerin Kramp-Karrenbauer hatte den neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr Anfang Juli angekündigt. Zuvor hatte sich die neue Wehrbeauftragte Eva Högel für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen und damit eine Diskussion ausgelöst. Kramp-Karrenbauer sprach sich gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Sie hatte jedoch schon 2018 noch als CDU-Generalsekretärin eine allgemeine Dienstpflicht ins Gespräch gebracht, dafür aber damals keine ausreichende Unterstützung erhalten. Die Debatte geht also weit über den jetzt angekündigten freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz hinaus. Er könnte aber ein Bestandteil einer allgemeinen Dienstpflicht werden. Ob diese kommt, ist aber mehr als ungewiss, da die politischen Widerstände dagegen groß sind und eine Grundgesetzänderung nötig wäre.
Ein Jahr für Deutschland. Die Verteidigungsministerin stellt einen neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr vor und befeuert damit auch die Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht. Vor der Sendung habe ich darüber mit dem Bundessprecher der Grünen Jugend, mit Georg Kurz, sprechen können. Er ist 26 Jahre alt und hat Chemie studiert. Und ihn habe ich zunächst gefragt, warum er nach dem Abi keinen Freiwilligendienst absolviert hat.
Ich glaube, es stand für mich eigentlich nicht so richtig zur Debatte, weil ich nach dem Abi eigentlich der Meinung war, zu wissen, was ich machen will. Ich habe Chemie, fand ich immer interessant und wollte das einfach schnell studieren und fand es einfach spannend, damit anzufangen.
Da ist Ihnen aber vielleicht sogar was entgangen. Ich habe eine Statistik gefunden aus dem Jahr 2018 von Splendid Research. Da sagen 2/3 der Befragten, dass ein Freiwilligendienst die Menschen verantwortungsbewusster macht, mehr Respekt vor dem Leben vermittelt, wertvolle Fähigkeiten vermittelt und dass man auch soziale Jobs dadurch mehr schätzt. Würden Sie das mit dem Wissen jetzt vielleicht doch nachholen?
Ach, ich glaube, für mich war es so die richtige Entscheidung. Ich glaube, das ist natürlich super cool, wenn Leute das machen wollen. Und ich glaube schon, dass das eigentlich total viel bringen kann. Nur das muss halt den Menschen selbst überlassen sein, dass man zu dem Zeitpunkt in seinem Leben, wo das für einen selbst gut passt und in der Form, in der das für einen gut passt, das machen kann. Das muss ja nicht nur so ein Freiwilligendienst sein, wie der da eben vorgeschrieben wird.
Aber warum kann man nicht jemanden dazu verpflichten, etwas Gutes zu tun?
Ja, ich glaube, da kommt so ein bisschen diese Denke dahinter, von wie das so ältere Generationen nun mal öfter leider haben, zu denken, okay, wir haben euch großgezogen, wir haben viel gearbeitet, jetzt sollt ihr auch mal was Ordentliches leisten, statt hier dauernd nur demonstrieren, zu sagen, was euch alles nicht passt. Und so funktioniert aber ja Demokratie nicht.
Ich glaube, bei der Debatte geht es ja gar nicht so sehr um die Leistung, sondern dass so ein Dienst möglicherweise den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern könnte. Dagegen ist doch eigentlich nichts zu sagen.
Natürlich ist dagegen nichts zu sagen, wer das machen will. Wie gesagt, viel Freude dabei ist für viele eine gute Sache. Das Entscheidende ist diese Freiwilligkeit. Das muss Menschen selbst überlassen sein, über ihr Leben selbst zu bestimmen und über das, was sie mit ihrer Zeit anfangen und wie sie ihr eigenes Engagement am besten einbringen wollen. Und ich glaube, dass keine Gesellschaft langfristig davon profitiert, wenn man Menschen dazu zwingt, sich auf exakt die oder jene Art einzubringen. Ehrlich gesagt, stehen meine Generation gerade vor einer Situation, dass uns die Zukunft weggefeuert wird, als gäbe es keinen Morgen. Also für mich sind ganz viele gesellschaftliche Fragen, die gerade verhandelt werden, einfach existenzielle Fragen, die über meine Zukunft bestimmen. Und da will ich selbst darüber mitentscheiden können und mich selbst auf die Art einbringen in die Gesellschaft, wie ich das für richtig halte zu dem Zeitpunkt und nicht gezwungen werden, dann ein Jahr lang da auf irgendwas festzusitzen, wenn ich eigentlich ganz andere Pläne habe. Und wer studieren will und da sich verwirklichen will, der soll das machen dürfen in einer freien Gesellschaft. Das ist doch absurd zu sagen, nein, du darfst das erst nächstes Jahr machen, du musst jetzt hier noch ein Jahr lang irgendwas tun. Und wer genau das machen will, wer sich auch irgendwie sozial einbringen will oder sich in irgendeinem ökologischen freiwilligen Jahr engagieren will, der soll das machen. Und wer nichts davon machen will, sondern direkte Ausbildung anfangen oder sich politisch einbringen, der soll das machen. Und das ist doch das Wesen von einer freien Gesellschaft, dass man Menschen nicht dazu zwingt, da ein Jahr lang irgendwo zu fristen.
Das schreibt man hier keinem vor, irgendwo zu fristen, sondern die Bandbreite haben Sie ja auch genannt. Es gibt ein soziales Jahr, es gibt ein ökologisches Jahr. Das müsste Sie ja gerade als Grünen-Politiker eigentlich schon überzeugen.
Ich glaube nicht, dass man mit Verpflichtungen Leute von Dingen überzeugen kann. Ich glaube, die Chance darin besteht, Menschen frei bestimmen zu lassen über ihre eigenen Lebensverhältnisse. Wenn das eine gute Sache ist, von der viele Leute profitieren, dann werden das ja sowieso auch viele Menschen freiwillig machen. Nur, glaube ich, also zum Beispiel gerade von AKK kam so ein Vorschlag ja schon immer wieder und damit wird halt versucht, andere Probleme zu kaschieren. Also es gab ja schon früher diesen Vorschlag, Leute dazu zu verpflichten, beispielsweise ein Jahr in der Pflege zu verbringen, was ja der Tatsache geschuldet ist, dass wir einen extremen Pflegenotstand haben, der nicht behoben wird dazu, dass man Leute auch noch verpflichtet, das umsonst zu machen, sondern da muss man halt den ganzen Pflegesektor komplett neu organisieren. Und auch jetzt der Vorschlag in Bezug auf die Bundeswehr ist ja eine reine Ablenkung von den massiven Problemen in der Bundeswehr, die ja nicht behoben werden durch so einen Freiwilligendienst.
Jetzt hat die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel von der SPD, vorgeschlagen, die Wehrpflicht wieder einzuführen, auch mit dem Hintergedanken, eben gerade diese Probleme bei der Bundeswehr zu beheben, die Sie angesprochen haben, nämlich den Rechtsextremismus. Wie finden Sie diese Idee? Kann die aufgehen?
Also es geht in die völlig falsche Richtung. Wir haben, wie gesagt, massive Probleme in der Bundeswehr mit rechten Netzwerken. Daran endet so ein Freiwilligendienst überhaupt nichts. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Der hat massives Potenzial, neue Probleme zu schaffen, wenn man sich anschaut, wie dafür gerade geworben wird, wie für die Bundeswehr generell geworben wird mit Ballervideos, wo Leute Türen aufballern und Panzer fahren. Auch das Wording jetzt für diesen Freiwilligendienst, dein Jahr für Deutschland und dann Heimatschutz, das ist ein Kampfbegriff der extremen Rechten. Da denke ich sofort an den Thüringer Heimatschutz mit dem NSU. Wen spricht denn sowas an? Wer geht denn da zur Bundeswehr? Da züchtet man sich ja gleich die nächsten neuen Probleme wieder ran. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt den Verdacht, dass all diese Vorschläge gemacht werden in dem Wissen, dass die so nicht funktionieren. Dass die Wehrbeauftragte und auch die Verteidigungsministerin ganz genau wissen, dass es diese Probleme, die bestehen, ja gar nicht lösen kann, sondern es geht eigentlich um was anderes. Wir haben massive Skandale, gerade ohne Ende. Beim KSK fehlen immer noch zehntausende Schuss Munition und 62 Kilo Sprengstoff. Wir haben rechte Netzwerke bei den Reservisten, die Todeslisten anlegen. Wir haben Prepper, wir haben Nordkreuz. Die Bundeswehr steht in der Kritik, wie lange nicht? Und da ist einfach gerade jedes Mittel recht, eben von genau diesen Missständen abzulenken und dann zum Beispiel eben über den Bundesfreiwilligendienst zu debattieren und dann darüber zu reden, ob man nicht vielleicht das Problem auf dem Rücken von jungen Leuten austragen könnte, statt einfach mal die Probleme, die es in der Truppe ja gibt, die massiv sind, da anzugehen.
Die Verteidigungsministerin sagt, sie hat diesen neuen Dienst eingeführt, um eben, ich wiederhole mich da, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Wenn wir da nochmal bleiben, könnte das nicht aber auch wirklich sinnvoll sein? Die haben jetzt gesagt, für sie wäre das nichts, aber vielleicht ist es ja für einige Leute doch etwas, die sich aber vielleicht nicht trauen oder die das vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben, dass es freiwillige Dienste gibt, dass sie verpflichtet werden. Ich denke jetzt vielleicht auch gerade an die Ausschreitungen in Stuttgart oder in Frankfurt, wo es ja doch viele junge Leute waren, die da über die Stränge geschlagen haben und die vielleicht so eine solide Grundausbildung bei der Bundeswehr vielleicht doch ein bisschen erden würde.
Also ich halte es für einen wahnsinnig gefährlichen Gedanken. Also erstmal möchte ich sagen, diese Vorstellung an sich ist ja schon mal absurd. Meine Generation kämpft gerade so entschlossen wie vielleicht nie zuvor gegen die Klimakrise, gegen Rassismus, gegen Ungleichheiten in der Gesellschaft, für lebenswerte Zukunft. Ich glaube, was
wir brauchen, ja auch Hand in Hand
Raum
gehen.
Dafür, Möglichkeiten zur Mitbestimmung, Teilhabe an dieser Gesellschaft. Damit ist der Gesellschaft mehr geholfen, als uns in Tannfleck irgendwo durch den Schlamm kriechen zu lassen und uns da ruhig zu stellen und zu sagen, ihr müsstet einfach mal ein bisschen mehr rumballern und Befehlen gehorchen. Das ist doch irre.
Mit der Position sind Sie aber in einer Minderheit, Herr Kurz. Das ZDF-Politbarometer aus dem Juli 2020 hat bescheinigt, dass 77% der deutschen Bevölkerung für eine Einführung einer Dienstpflicht ist.
Ja, finde ich ein bisschen schockierend, ehrlich gesagt. Ich fände aber doch durchaus relevanter, junge Menschen zu fragen. Es ist das Wesen von Demokratie, dass Menschen über die eigenen Lebensverhältnisse mitbestimmen können. Und ich habe es gerade schon angesprochen, über die Mitbestimmung von jungen Menschen in dieser Gesellschaft sieht es schlecht aus, ehrlich gesagt. Und ich kann den Drang verstehen, dass irgendwie, wenn ältere Generationen davon genervt sind, dass wir Mitbestimmung einfordern und dass wir diese Gesellschaft mitverändern wollen und mit den bisherigen Verhältnissen nicht einverstanden sind, uns da so ein bisschen ruhig stellen zu wollen. Aber das wird nicht funktionieren und das werden wir nicht mit uns machen lassen.
Eine allgemeine Dienstpflicht widerspricht der Selbstbestimmung der jungen Menschen. Der Bundessprecher der Grünen Jugend sagt das, Georg Kurz, hier im Deutschlandfunk. 23.30 Uhr, das war der Tag. Wir kommen zu den Kurznachrichten. Mehr als ein Jahr nach seinem Beginn ist im Prozess um die Gruppenvergewaltigung von Freiburg ein Urteil gegen die insgesamt 11 Angeklagten gesprochen worden. Dina Steinbrink.
Der Haupttäter muss für 5,5 Jahre ins Gefängnis. Er hat laut dem Gericht das Opfer als erster vergewaltigt und die anderen Männer dann zu der unter Drogen und Alkohol stehenden Frau in dem Gebüsch nahe des Clubs geführt. So müssen 7 weitere Männer wegen Vergewaltigung in Haft, zwischen 1,5 und 4 Jahren und 3 Monaten. 2 Angeklagte bekamen Bewährungsstrafen, weil sie der Frau nicht geholfen hatten. Ein Mann wurde freigesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Urteil. Der Anwalt des Haupttäters will das Urteil hingegen prüfen und möglicherweise Rechtsmittel einlegen. Er hatte auf Freispruch plädiert, die Frau habe Sex gewollt. Dazu sagte der Richter, solche Behauptungen seien eine Standardeinlassung von Angeklagten bei Vergewaltigungsprozessen und nicht glaubhaft. Das Opfer leide bis heute an posttraumatischen Belastungsstörungen und Schlafstörungen, so der Richter.
Während hierzulande über Hygienemaßnahmen für Urlaubsrückkehrer diskutiert wird, herrscht im Nachbar- und Urlaubsland Niederlanden trotz steigender Corona-Zahlen keine Maskenpflicht. Daran regt sich nun Widerstand, Susanne Bode.
Viele Niederländer scheinen Corona vergessen zu haben, titelt die Zeitung Volkskrant. Keine allgemeine Maskenpflicht, die niederländische Regierung setzt weiter auf die Abstandsregelung von 1,50 Meter. Dafür hagelt es Kritik von vielen Seiten. Die Bürgermeister der beiden größten Städte, von Amsterdam und Rotterdam, fordern neue Maßnahmen. Endlich eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum und eine gesetzliche Quarantäne für positiv Getestete. Quarantäne ist in den Niederlanden bisher noch freiwillig. Der Rotterdamer Bürgermeister blickt auch mit großer Sorge auf das islamische Opferfest in der kommenden Woche. Bleibt nur in eurem eigenen Haushalt, rät Ahmed Abu Taleb. Besuche bei anderen Familien sind lebensgefährlich. Dass die Abstandsregeln sich abgenutzt haben, bestätigen auch Wirte, zum Beispiel in Utrecht. Die Gäste kommen, natürlich ohne Maske, und sitzen meist dicht beieinander.
Italienische Behörden haben nach Angaben von SOS Mediterranee das deutsche Rettungsschiff Ocean Viking festgesetzt. Verena Schelter.
11 Stunden hat die Inspektion der Ocean Viking im Hafen von Porto Empedocle auf Sizilien gedauert. Nach Angaben der italienischen Küstenwache wurden dabei mehrere technische und betriebliche Mängel festgestellt. Die Behörden haben das Schiff daher noch in der Nacht auf Donnerstag vor Ort auf unbestimmte Zeit festgesetzt. Laut der Betreiberorganisation SOS Mediterranee habe die Küstenwache als Hauptgrund angegeben, dass das Schiff mehr Personen befördert habe als offiziell erlaubt. Doch dies sei nicht gerechtfertigt, hieß es von Seiten der Hilfsorganisation. Zwar komme es bei Rettungseinsätzen vor, dass die Ocean Viking tatsächlich eine größere Zahl von Menschen aufnehme, als in den Papieren des Schiffes angegeben sei. Dabei handele es sich aber um Menschen, die akut vor dem Ertrinken bewahrt worden seien. SOS Mediterranee sprach daher von behördlicher Schikane und einer zynischen Maßnahme zur Verhinderung ihrer lebensrettenden Einsätze. Zuletzt hatte die Besatzung der Ocean Viking Ende Juni 181 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Bereits vor 2 Wochen ist das deutsche Rettungsschiff Sea-Watch 3 auf ähnliche Weise festgesetzt worden. Auch damals lautete die Begründung technische Mängel.
Im Kriegsgebiet in der Ostukraine soll es einen neuen Anlauf für eine dauerhafte Waffenruhe geben. Peter Sawicki.
Dass in den festgefahrenen Friedensprozess kurzfristig Bewegung kommen könnte, machte der Präsident schon gestern deutlich. Während des Besuchs seiner Schweizer Kollegin erklärte Volodymyr Zelensky auf einer Pressekonferenz: Wir befinden uns derzeit in täglichen Gesprächen im Rahmen des Minsker Formats und wir erwarten einen zeitnahen Abschluss der nächsten Etappe im Minsker Prozess. Das heißt, morgen könnte es zu einer Verständigung auf eine Waffenruhe kommen. Dass diese Einschätzung nicht von ungefähr kam, zeigte sich nur wenige Stunden später. In der Nacht gab das ukrainische Präsidialbüro tatsächlich eine neue Waffenruhe zwischen der Armee sowie pro-russischen Rebellen aus den Regionen Donetsk und Luhansk bekannt. Demnach sollen ab dem kommenden Montag um Mitternacht die Waffen der Kriegsparteien komplett schweigen. Neben einer Einstellung der Kampfhandlungen sollen Siedlungen entlang der sogenannten Kontaktlinie effektiver geschützt werden. Nach Angaben aus den Rebellengebieten sind außerdem Aufklärungsaktionen, etwa mit Drohnen, ab Montag untersagt, wozu es aus Kiew aber bisher keine Bestätigung gab. Nach Informationen ukrainischer Medien arbeitet die Regierung auch auf einen weiteren Gefangenenaustausch hin. So sei den selbsternannten Volksrepubliken eine Liste mit Häftlingen übergeben worden. Nun erwarte man im Gegenzug das Gleiche. Im Gespräch war zuletzt immer wieder auch ein neues Spitzentreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Russlands Präsident Wladimir Putin unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs. Ob es dazu zeitnah kommt, dürfte sich ebenfalls ab Montag zeigen.
Bulgariens Ministerpräsident Boyko Borissow baut angesichts anhaltender Proteste gegen seine Regierung das Kabinett um. Er entließ 4 Minister, darunter den Finanz- und den Innenminister Sirdjan Govedarica.
Nach den anhaltenden Protesten gegen seine Regierung will der bulgarische Ministerpräsident Boyko Borissow sein Kabinett umbilden. Er selbst werde im Amt bleiben, in 4 Ressorts werde es aber neue Minister geben, erklärte Borissow nach Beratungen in Sofia. Neu besetzt werden sollen das Innenministerium, das Finanzministerium und außerdem die Ressorts Wirtschaft und Gesundheit. Es ist noch nicht bekannt, wann das neue Kabinett vom Parlament gebilligt werden soll. Die Demonstranten, die seit mehr als 2 Wochen den Rücktritt der gesamten Regierung fordern, bleiben trotz der angekündigten Regierungsumbildung bei ihren Forderungen und wollen ihre Proteste fortsetzen. Sie werfen der Mitte-Rechts-Regierung vom Ministerpräsident Boyko Borissow vor, bei der Korruptionsbekämpfung gescheitert und selbst korrupt zu sein. Unterstützt werden die Demonstranten auch von Staatspräsident Rumen Radev. Bulgarien gilt als das EU-Land, in dem Korruption am weitesten verbreitet ist.
Heute früh, deutsche Zeit, ist die chinesische Mars-Mission Tianwen-1 ins All gestartet. Steffen Wurzel.
An Bord der Rakete Tianwen Nummer 1. Es handelt sich dabei um ein Raumschiff, das aus 3 Elementen besteht. Dem eigentlichen Raumschiff, das ab Anfang nächsten Jahres rund 2 Jahre lang den Mars umkreisen soll. Zweitens an Bord ist ein Landemodul. Es soll von der Umlaufbahn aus im Frühsommer 2021 auf unseren Nachbarplaneten hinabsteigen. Und drittens gibt es noch einen kleinen fahrbaren Mars-Roboter, also einen Rover, der die Mars-Oberfläche erkunden soll. Diese 3 Geräte gemeinsam bilden die chinesische Tianwen-Mission Nummer 1. Die chinesische Wissenschaftsszene ist stolz, dass der Start der Rakete heute geklappt hat. Ob die Tianwen-Mission wirklich erfolgreich verlaufen wird, entscheidet sich ab Anfang 2021, wenn sich das 3-teilige Modul in der Umlaufbahn des Mars teilt und der Lander und der Rover dann zum Einsatz kommen.
An der Wall Street hat der Dow Jones heute herbe Verluste eingefahren. Der US-Leitindex hat 1,3% verloren. Insgesamt suchen sich die Anleger aber auch in Deutschland sichere Anlagen. Konrad Busen berichtet.
Gold ist auf Rekordkurs. In Euro gerechnet stieg der Preis für eine Unze Feingold, also rund 31 Gramm, im Lauf dieses Donnerstags auf einen neuen historischen Höchststand, 1634,52 €. Üblicherweise gehandelt wird Gold aber in Dollar und hier ist der Preis noch rund $30 entfernt vom bisherigen Rekordhoch, das war im Jahr 2011. Der aktuelle Preis rund $1890. Hauptgrund für den Anstieg sind die vielen staatlichen Hilfsprogramme gegen die Corona-Rezession. Europa nimmt viele Milliarden in die Hand. Auch in den USA sieht es nach einem neuen milliardenschweren Konjunkturstützungsprogramm aus. Finanziert mit neuen Schulden, was dem Renommee der Währungen, die dahinter stehen, nicht unbedingt gut tut. Inflationsspekulationen werden geweckt. Die angeblich ewige Währung, der Wertspeicher Gold, ist gesucht. Am Aktienmarkt hat sich der deutsche Aktienindex DAX im Lauf des Donnerstags so gut wie nicht vom Fleck bewegt, bei 13.103 Punkten den Handel beendet. Daimler hat einen Quartalsbericht vorgelegt, die Verkaufszahlen sind im Corona-Quartal um ein Drittel eingebrochen, aber Daimler verzeichnet eine wieder anziehende Nachfrage, vor allem bei den hochpreisigen Mercedes-Modellen und auch bei Autos mit Elektroantrieb. Außerdem hat Daimler nochmal versprochen, stärker zu sparen. Die Aktie von Daimler plus 4%.
Sie hören die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk 20 Minuten vor Mitternacht. Längst hat sich der Skandal um den DAX-Konzern Wirecard aus dem Börsensaal in die Büros der Staatsanwaltschaft verlagert und nun auch zunehmend in die Sitzungssäle der Ministerien und Parlamente. Nach der strafrechtlichen Aufarbeitung ist nun auch die politische Aufarbeitung in vollem Gange. Neben Finanz- und Wirtschaftsministerium steht nun auch das Kanzleramt im Fokus. Theo Gers mit einem Überblick.
Das Warmlaufen in Sachen Wirecard hat längst begonnen, auch wenn der Finanzausschuss des Bundestages erst nächste Woche Mittwoch in einer Sondersitzung dem Skandal auf den Grund gehen will. Längst ist auch das Kanzleramt unter Beschuss, weil Kanzlerin Merkel sich im September letzten Jahres auf ihrer alljährlichen China-Reise für Wirecard eingesetzt hatte und weil es davor und danach zahlreiche Kontakte zwischen dem Kanzleramt und Wirecard gab. Für das Unternehmen setzten sich unter anderem der frühere Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg und der ehemalige Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt Klaus-Dieter Fritsche ein. Dazu gab es Gespräche zwischen Wirecard-Managern und dem Wirtschaftsberater Merkels Lars-Hendrik Röller. Für die SPD-Finanzexpertin Chansel Kiesel-Tepe ist deshalb eines völlig klar.
Und natürlich werden wir auch Vertreter des Kanzleramtes befragen müssen. Es kann nicht sein, dass da jeder ein- und ausgeht. Wir wollen auch eine Offenlegung, eine Dokumentation. Es geht darum, wer geht wo, wann und wie aus und welche Gespräche wurden dazu geführt.
Wie brisant diese Gespräche jetzt nach Bekanntwerden der Bilanzmanipulationen und der Pleite von Wirecard inzwischen sind, zeigt sich auch an der ungewöhnlichen Offenheit, mit der das Kanzleramt über diese Gespräche schon jetzt informiert. Normalerweise heißt es bei Nachfragen nach solchen Kontakten immer, dass über Einzelheiten und Inhalte solcher Gespräche nichts gesagt werde. Bei Wirecard ist es anders. Auf 3 Seiten listet das Kanzleramt minutiös auf, wer sich wann mit Wirecard-Vorständen oder Wirecard-Lobbyisten getroffen hat und worum es jeweils ging. Die Absicht ist klar. Das Kanzleramt und die Kanzlerin wegen ihrer Fürsprache für Wirecard auf der China-Reise sollen aus der Schusslinie gehalten werden.
Also die Kanzlerin hat jedenfalls zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von Unregelmäßigkeiten bei Wirecard gehabt.
Hatte Regierungssprecherin Ulrike Demmer schon am Montag ausdrücklich betont. Umgekehrt versucht auch die SPD bereits, Finanzminister Scholz in Schutz zu nehmen. Chansel Kiesel-Tepe.
Es wird gesagt, er trägt die Gesamtverantwortung. Das sehen wir anders. Es ist der größte Bilanzskandal in der deutschen DAX-Geschichte, gar keine Frage. Und hier sind andere Ressorts auch in der Verantwortung. Und darum muss es auch gehen.
Konkret gemeint ist hier zunächst Wirtschaftsminister Altmaier. In seine Zuständigkeit fallen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie EY, vormals Ernst & Young, denen die jahrelangen Bilanzmanipulationen nicht auffielen. Umgekehrt fallen aber auch Unionsvertretern schon jetzt viele Ungereimtheiten bei der Finanzaufsichtsbehörde BaFin auf und die gehört zum Verantwortungsbereich von Finanzminister Scholz. Das wiederum dürfte zu bohrenden Fragen an Scholz und BaFin-Präsident Hufeld führen. Großen Ärger verursacht nachträglich vor allem eine Sitzung des Finanzausschusses vom April 2019, als Abgeordnete wie Hans Michelbach, CSU, das Thema Wirecard ansprachen und der BaFin-Präsident Hufeld, wie Michelbach es heute im Deutschlandfunk ausdrückt, nur Nebelkerzen warf. Michelbach erhebt schwerste Vorwürfe.
Dem Ausschuss hat man alles verschwiegen. Das Parlament wurde durch die Verschwiegenheit gezielt daran gehindert, seine Kontrollfunktion wahrzunehmen.
Das alles macht einen Untersuchungsausschuss immer wahrscheinlicher, sagt denn auch Chansel Kiesel-Tepe, SPD, mit Blick auf die Finanzausschuss-Sondersitzung in der nächsten Woche.
Das wird nicht die erste und letzte Sitzung sein und ich glaube, es läuft auch alles auf einen Untersuchungsausschuss hinaus.
Schon jetzt ist auch für FDP-Chef Christian Lindner die Wirecard-Affäre im Zentrum der Berliner Regierungspolitik angekommen. Auch Lindner fordert einen Untersuchungsausschuss, wenn Fragen weiter unbeantwortet bleiben sollten.
Neue Vorwürfe gegen den Finanzminister im Wirecard-Skandal. Theo Gers berichtete aus Berlin. Wie tickt Deutschlands Jugend? Alle 4 Jahre gibt die Sinus-Studie Einblick in die Gedanken, in die Gefühle und Wünsche der Teenager. Dieses Mal ist also die Fridays for Future-Generation im Fokus, besonders interessant. Und da manifestiert sich ein Trend, der sich schon in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Die Jugendlichen suchen mehr Akzeptanz, Geborgenheit und Orientierung. Und die Forscher stellen eine neue Ernsthaftigkeit fest. Jutta Kaiser mit den Einzelheiten.
Immer unterwegs und am Feiern. Das ist für Jugendliche offenbar nicht mehr so wichtig. Sie sind ernster geworden. Das ist ein Ergebnis der neuen Sinus-Jugendstudie. Und, obwohl spätestens seit Fridays for Future auch kein Geheimnis, die Jugendlichen machen sich vor allem Sorgen über die Klimakrise. Studienleiter Marc Kalmbach.
Die verbreitete Überzeugung unter den jugendlichen Befragten ist es, dass die junge Generation nicht gehört wird und dass die Jugend von den PolitikerInnen nicht ernst genommen wird. Häufig unterstellt man diesen, wenn nicht sogar der gesamten älteren Generation, Ignoranz und Zynismus mit Blick auf die Bewältigung der Klimakrise. Und diese Kritik findet sich durchgehend durch alle Lebenswelten.
Etwa die Hälfte der Jugendlichen sieht Politik kritisch, die andere Hälfte reagiert neutral oder positiv. Das sind bessere Werte als bei Erwachsenen. Was aber auch klar wird, die meisten jungen Leute finden sich in der Politik einfach nicht wieder.
So der typische Politiker ist aus Jugendsicht ein älterer, weißer Mann. Für die jungen Leute ist die Grundanmutung von Politik düster. Sie wird verknüpft mit dunklen Farben, Monotonie, Leblosigkeit und Langeweile. Damit Politik für junge Menschen attraktiver wird, sollte sie aus Sicht der Jugend bunter, trendiger und jünger sein. Mehr Farben, netter Humor, fantasievolle Kleidung und so weiter.
Richtiges Politiker-Bashing gibt es allerdings auch nicht. Viele Teenager sagen, der Job sei hart und stressig und nichts für sie. Sie wollen zwar eine gute Stelle mit ordentlichem Gehalt, aber es geht vor allem ums Glücklichsein, sagt der Leiter der Sinus-Jugendstudie, Marc Kalmbach.
Auch das Verhältnis zu Vorgesetzten ist wichtig, zu Kollegen. Die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung wird hervorgehoben und auch der Wunsch nach einer sinnstiftenden Tätigkeit. Auch ist für Jungen und Mädchen wichtig, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben möglich ist.
Überhaupt ist das Soziale wichtig. Jugendliche wollen Zeit mit ihren Freunden und der Familie verbringen und sie sind genervt von Egoisten.
Viele der befragten Jugendlichen beklagen so eine Jeder-für-sich-Mentalität und fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es geht immer weniger darum, sein eigenes Ding zu machen und um jeden Preis erfolgreich zu sein, als um Wohlbefinden, Gesundheit, Balance und soziale Einbindung.
Die Macher der Sinus-Jugendstudie haben dafür 72 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren befragt. Das ist nicht statistisch repräsentativ, aber inhaltlich, sagt der Studienleiter. Die Stichprobe sei so ausgesucht, dass die Aussagen übertragen werden könnten.
Jutta Kaiser über die heutige ernste Jugend aus der Sinus-Jugendstudie. Der nächste Skandal bei der Bundeswehr. Dieses Mal ist es keine verschwundene Munition, keine fehlerhafte Ausrüstung oder kein rechtsextremes Netzwerk, sondern es ist ein Oberstleutnant, der mit Rechtsradikalen sympathisiert und der auch noch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist. Panayotis Gavrilis erzählt den ganzen Fall.
Ein Mitarbeiter des Presse- und Informationsstabs des Verteidigungsministeriums soll auf dem sozialen Netzwerk Instagram mit einem Anhänger der identitären Bewegung seit Jahren vernetzt sein und seine Beiträge geliked haben. Das berichtet das ARD-Politikmagazin Panorama. Die identitäre Bewegung wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und laut Panorama handelt es sich hier um den Leiter der Social-Media-Abteilung. Es handele sich um einen Referenten ohne Leitungsfunktion. Um einen seiner Mitarbeiter, sagt hingegen Christian Thiels, Leiter des Presse- und Informationsstabs und Sprecher des Verteidigungsministeriums.
Nach Hinweisen, die wir bekommen haben, haben wir sofort Ermittlungen eingeleitet. Der Mann ist auch jetzt nicht mehr in dieser Funktion tätig. Und ansonsten wissen Sie ja natürlich, dass wir uns zu weiteren Details schon aus rechtlichen Gründen gar nicht äußern dürfen.
Mit Blick auf Social-Media-Aktivitäten lege man einen besonders hohen Maßstab bei denjenigen an, die auch dienstlich damit zu tun hätten, so Thiels weiter, der auf laufende Prüfungen verweist.
Selbstverständlich ist, dass in der gesamten Bundeswehr gilt, unabhängig von Position oder Ort, wo jemand tätig ist, die Nulltoleranzlinie, die die Ministerin ja auch schon mehrfach ausgegeben hat.
Die Bundeswehr scheint, was rechtsextreme Vorfälle angeht, nicht zur Ruhe zu kommen. Erst die rechtsradikalen Vorfälle bei der Elitetruppe KSK, dann die verschwundene Munition und nun wohl auch noch eine Chatgruppe, in der aktive und ehemalige Soldaten involviert waren. Denn laut eines Zeit-Online-Artikels sollen sich Mitglieder im Gruppenchat mit dem Namen Hashtag Wir zu Umsturzplänen ausgetauscht haben und dabei antisemitische Sprüche und rassistische Gewaltfantasien geteilt haben. Zeit-Online zitiert in Auszügen aus den Chats. So soll mutmaßlich ein Bundeswehrreservist für den Fall eines angeblichen Bürgerkrieges unter anderem geschrieben haben, Zitat, meine Vorbereitungen sind abgeschlossen, besitze Ausrüstung, Kampfausrüstung, Zitat Ende. Ein anderer Teilnehmer soll gepostet haben, Zitat, hier kommt nur ein großer Knall, wenn man mal einen abdrückt, Zitat Ende. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte auf Anfrage, dass jegliche Informationen zu möglichen Fällen von fehlender Verfassungstreue oder gar Extremismus in der Bundeswehr sehr ernst genommen und umgehend geprüft würden. Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, verlangt eine lückenlose Aufklärung und fordert Ministerin Kramp-Karrenbauer sowie ihren Sprecher auf, den Verteidigungsausschuss des Bundestages über die genauen Hintergründe zu informieren.
Das Landgericht Hamburg hat einen ehemaligen SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig zu 2 Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Jugendstrafkammer sprach den 93 Jahre alten Angeklagten der Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen und wegen Beihilfe zu einem versuchten Mord schuldig. Nicht die Strafe stand dabei wieder einmal im Vordergrund, sondern das Urteil selbst. Damit nicht vergessen wird, dass das Deutsche Reich kein Land der Mitläufer, sondern der Mittäter war und damit die Gräueltaten von damals nicht vergessen werden. Eine Geschichte des KZ Stutthof, jetzt von Jan Palukat.
Stutthof war unter den in den besetzten Gebieten errichteten Konzentrations- und Vernichtungslagern am längsten in Betrieb. Es wurde erst am 9. Mai 1945 von Truppen der Roten Armee befreit, dem Tag des Kriegsendes. Und es wurde praktisch mit Kriegsbeginn eröffnet, am 2. September 1939, einen Tag nach Beginn des deutschen Überfalls auf Polen. Wir wurden zu einem Platz getrieben, wo mehrere Zelte standen. Dort wurden wir begrüßt. Zu Boden fallen, aufstehen, Knie beugen. Wer nicht folgen konnte, wurde verprügelt. Erzählte Antoni Behling, dem polnischen Radio, ein Eisenbahner aus Danzig. Schon vor Kriegsbeginn waren Listen erstellt worden, welche Polen als erste zu verhaften seien. Polen aus Danzig und der Region waren dann auch die ersten Häftlinge von Stutthof. Unter uns gab es auch Alte, auch sie mussten beim Exerzieren mitmachen. Sie wurden richtig gequält, aber Prügel bekamen wir alle. Nach einigen Stunden wurden uns Plätze in Zelten zugewiesen, kleine Zelte von der Hitlerjugend. Dort wurden wir zu 18, 20 Mann eingepfercht. Rückblickend sollten sich diese Gängelungen als Vorspiel für viel größere Grausamkeiten erweisen. Die genaue Zahl der Toten lässt sich nicht mehr ermitteln, aber es gilt als abgesichert, dass mehr als jeder zweite Stutthof-Häftling das Lager nicht überlebte. Rund 120.000 Menschen saßen dort im Laufe der Zeit ein. Zwar wurde Stutthof 1944 Teil der sogenannten Endlösung, also der systematischen Vernichtung der europäischen Juden mit Millionen Toten in Treblinka, Auschwitz und anderswo, Vergasungen fanden aber hier nur vorübergehend statt. In Stutthof wurden die Menschen exekutiert, gingen an Krankheiten zugrunde oder brachen schlicht an Überarbeitung zusammen, in SS-eigenen Betrieben oder als Zwangsarbeiter bei anderen Firmen. Petronella Brywczynska erlebte die Befreiung des Lagers als 9-Jährige.
Strach o przeżycie towarzyszył nam codziennie. Spotkanie z SS-Mannem.
Die Angst ums Überleben war unser täglicher Begleiter. Jedes Treffen mit dem SS-Mann weckte Furcht. Das Herz blieb stehen. Es herrschte schrecklicher Hunger. Die Menschen starben massenhaft daran oder an Typhus. Die Öfen schafften es nicht, die toten Körper zu verbrennen. Jeden Tag sammelte man vor den Baracken Leichen. Die Deutschen mussten die Menschen nicht mehr vergasen. Es gab genug Tote zum Verbrennen. Sie beschlossen, sie auf einem Haufen zu verbrennen. Es war Mai und schon warm. Man sah schwarzen, aufsteigenden Rauch und spürte den Geruch brennender Körper. Es stellte sich die Frage, wie habe ich geschafft zu überleben? Ich war nur 6 Wochen im Lager. Wäre es später befreit worden, ich hätte es nicht geschafft. Die Kinder gingen zuerst in die Öfen. Frau Brywczynska berichtete von ihren Erfahrungen am 9. Mai, virtuell. Denn die Gedenkfeier, ein Dreivierteljahrhundert nach der Lagerbefreiung, fand wegen der Corona-Pandemie weitgehend nur im Internet statt. Und vielleicht war diese Veranstaltung eine Blaupause für das, was kommt. Wenn nämlich an die Schrecken der Nazi-Zeit erinnert werden muss, ohne dass die letzten Zeitzeugen noch leibhaftig zu uns sprechen können.
Soweit der Bericht von Jan Palukat. Ja, das Urteil im mutmaßlich letzten NS-Verbrecherprozess zum ehemaligen SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof und das öffentliche Erinnern, das sind auch Themen in vielen Zeitungskommentaren von morgen. Jetzt eine Auswahl in unserer Presseschau von Felix Wessel und Marco Langer.
Ja, genau so ist es. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnet dieses Urteil als
historisch, weil die deutsche Justiz mit ihm feststellt, dass auch der einfache Wachdienst in den kleinen Lagern ein Verbrechen war. Ein kluges Urteil, konstatiert die Süddeutsche Zeitung. 2 Jahre Jugendstrafe auf Bewährung sind angemessen für einen heute sehr alten und damals sehr jungen Mann, weil dieses Schuld feststellt, ohne noch mit Haft zu bestrafen. Die Tageszeitung aus Berlin nennt das Urteil wichtig, merkt aber kritisch an, es kommt dennoch zu spät und hat mehr symbolische Bedeutung. Auf den ersten Blick empörend mild lesen wir über den Richterspruch in der Frankfurter Rundschau, die allerdings ergänzt, dennoch ist die Bewährungsstrafe angemessen, entscheidend ist der Schuldspruch, nicht die Höhe der Strafe. Die Berliner Zeitung blickt in ihrem Kommentar auf den Verurteilten. Dass Bruno D. am Ende seines Lebens sich in aller Öffentlichkeit seiner unbequemen Vergangenheit gestellt hat, nötigt Respekt ab. Auch deshalb ist die Aussetzung seiner Haftstrafe auf Bewährung gerecht. Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus würden in bestimmten Kreisen wieder salonfähig, mahnt die Passauer Neue Presse. Prozesse wie der in Hamburg zeigen, wie tief der Abgrund ist. Nur das Erinnern bewahrt vor einem neuen Sturz ins Bodenlose. Weiteres Kommentarthema ist der neue freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz bei der Bundeswehr, den Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer vorgestellt hat. Die Rheinpfalz stellt dazu fest, was nun von der Ministerin als Dienst an der Gesellschaft beworben wird, soll in erster Linie ein Personalproblem der Truppe lösen. Auch der Reutlinger Generalanzeiger gibt sich skeptisch, allerdings aus einem anderen Grund. Als Laie fragt man sich, was etwa ein halbes Jahr militärische Grundausbildung genau bringen soll. Reicht das, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt? Wohl eher nicht. Der neue Dienst ändere an den Problemen der Bundeswehr wenig, ist die Augsburger Allgemeine überzeugt. Wenigstens aber hat AKK erkannt, dass die Gleichgültigkeit der Bevölkerung das größte Problem der Streitkräfte ist. Ehrenamtliche und Freiwillige sind hoch angesehen, haben aber wenig davon, kritisiert schließlich die Pforzheimer Zeitung. Sie schlägt deshalb für diese Personen Ausweise vor, mit denen sie gratis Bahn fahren können, so wie die Bundeswehrsoldaten. Die Zeitung regt außerdem für Freiwillige allgemein viel mehr Vorteile als bisher an, bei Eintrittspreisen ebenso wie bei Wartezeiten auf Ausbildungsplätze.
Danke, Marco Langer, für diese Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Hier folgen die Nachrichten und dann die Sendung Fazit Kultur vom Tage. Und ab morgen ist die Hagia Sophia wieder Moschee. Ein Interview dazu mit Sevin Dadlin können Sie morgen früh in den Informationen am Morgen mit meinem Kollegen Christoph Heinemann hören. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Eine gute Nacht.